Morgen auch von meiner Seite. Ich lese euch was vor aus dem Epheser, und zwar aus der neuen Genfer Übersetzung, was wir gerade gesungen haben. Da heißt es, ist mein Gebet, Epheser 3,17, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ja, Jesus, wir danken dir für dein wunderbares Werk. Wir danken dir dafür, für deine Zusagen, die in deinem Wort stehen. Wir danken dir dafür, dass jedes Gebet in dir Erfüllung gefunden hat. Wir danken dir dafür, dass jede Verheißung in dir das Ja und durch dich das Amen hat und wir Zugang dazu haben. Amen. So. Philipper steht das, womit ich beginnen möchte. Philipper 3,21. Das hört sich ganz spannend an. Vielleicht ab 20. Da geht es um Jesus, der erwartet wird. Und da heißt es ab 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. An anderer Stelle im Kolosser heißt es, dass Jesus vor allem war und durch ihn alles besteht. Und im Hebräer 1, steht, oder ab 2, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat und durch den er auch die Welten gemacht hat. Ich mag diese Bibelstellen, weil sie zeigen, mit wem wir zu tun haben. Zeigen die Größe, zeigen die Herrlichkeit und die Majestät unseres Herrn auf. Das heißt weiter im Hebräer, wenn wir das weiterlesen, er hat am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn und so weiter und so fort. Er, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, der Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zu Rechten der Majestät und der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Nochmal, er ist der Erbe aller Dinge, durch ihn sind alle Welten gemacht. Er ist Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Und er hat sich zu Rechten der Majestät und der Höhe gesetzt. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Dort sitzt und verwendet sich fortan für uns. Nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Von welcher Sünde? Von jeder Sünde. Von jeder Sünde, von jeder Verfehlung, die war. Das ist die frohe Botschaft. Von jeder, die war, von jeder, die gerade passiert ist und auch von jeder, die in der Zukunft geschehen kann. Gott hat nicht unterschieden, sondern hat alles reingewaschen durch das Blut Jesu am Kreuz. Das klingt fast zu gut, ne? Aber es ist trotzdem wahr. Es ist die Wahrheit. Und das, Paulus sagt, wir sollen das nicht billig sein lassen. Wir sollen die Gnade Gottes nicht billig sein lassen. Weil man denkt ja, okay, dann habe ich ja einen Freischein. Ja, ist alles, was war, was ist und was kommt, ist verziehen. Ja, die Schuld ist getragen. Und wir sind in Liebe verbunden mit dem Vater. Was zeigt uns das auf? Es zeigt uns das Herz des Vaters, den Herzschlag unseres himmlischen Vaters. Unbedingte Liebe, bedingungslos, bis in den Tod hinein, um über den Tod und Teufel zu triumphieren und seine Werke zunichte zu machen. Jesus als sein Sohn hat die Sünde als Trennung zwischen dem Vater und uns gebrochen. Er hat sie ans Kreuz getragen und hat sie dort aufgehoben. Ein für alle Mal. Nicht, dass wir Fehler machen können, aber die Sünde, die uns trennt, die den Vater von uns trennt, die Schöpfer von Schöpfung trennt, die hat Jesus ans Kreuz getragen und aufgehoben dort. Ein für alle Mal, das muss uns bewusst sein. In ihm sind wir nach Hause geführt, in unser himmlisches Zuhause. In ihm haben wir Zugang zum Thron der Gnade. Das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen, Hebräer 4,16. Freimütigen Zugang zum Thron der Gnade, wo wir Barmherzigkeit empfangen und wo wir Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und eigentlich ist es nichts anderes wie die Arme des Vaters. Der Thron der Gnade ist nichts Großes, Leuchtendes, sondern das mag sein, das werden wir irgendwann sehen, wenn wir dort sind, aber das sind die offenen Arme des Vaters, die uns bedingungslos annehmen. Und dahin sind wir zurückgeführt, in diese Sohnschaft in Christus Jesus. Das muss uns bewusst sein. Das gilt für unser ganzes Leben, für jeden Moment. Wir sind einmal hineingetauft in den Tod Jesu Christi und sind auferstanden mit ihm in seiner Auferstehung. Dieses neue Auferstehungsleben leben wir in seinem Namen, um seine Werke zu tun. Ja, sogar um im Leben zu herrschen mit ihm, durch ihn. Das ist, was der Vater für uns vorbereitet hat, sein Plan. Den hat er besiegelt im Kreuz Jesu Christi. Das ist eine frohe Botschaft, oder? So ruhig hier. Das ist eine frohe Botschaft, wirklich. Ja. Okay, das war das Vorspiel. Jetzt gehen wir in den Philipper zurück. Und zwar 4. Jetzt kommen die Körner. Also das Knäckebrot. Philipper 4,4, da heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich euch sagen, freut euch. Mal bis hierher. Und ich glaube auch nicht, dass man das aus dem Kontext weiß, wenn man den Satz nur so sieht, den Vers 4. Weil danach ist ein Ausrufezeichen und ist gut. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich euch sagen, freut euch. Das ist krass, gell? Also da heißt es nicht, freut euch, weil ich auferstanden bin und ihr in meiner Auferstehung lebt. Heißt es nicht. Sondern freut euch alle Zeit. Also alle Zeit. Dass wir uns freuen, wenn wir bei ihm in der Ewigkeit sind, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Ja? Da ist jede Träne abgewischt, da ist Freude immer da, da sehen wir unseren Herrn von Angesicht zu Angesicht. Aber er redet ja von alle Zeit. Also alle Zeit hat begonnen in dem Moment, wo wir unseren Jesus, Herrn Jesus kennengelernt haben, oder? Und dann ist alle Zeit. Das ist ziemlich unrealistisch, wenn man es menschlich sieht, oder? Diese alle Zeit. Weil wir haben nicht immer einen Grund zur Freude. Der Prediger beschreibt es ziemlich gut. Es gibt eine Zeit fürs Weinen, es gibt eine Zeit fürs Lachen, es gibt eine Zeit fürs Klagen, es gibt eine Zeit fürs Tanzen. Es gibt einfach Zeiten, da ist es rein menschlich gesehen, seelisch, menschlich, körperlich, gibt es keinen Grund, dass wir uns freuen. Wenn ich mit meinem neuen Auto am Bordstein hängen bleibe und die neue Felge, ja, genau, dann kann ich mich nicht freuen, oder? Dann steige ich aus in der Hoffnung, die Felge sieht nur so aus, wie sie vorher ausgesehen hat, merke, sie sieht nicht mehr so aus und dann soll ich mich freuen. Alle Zeit. Genau. Ja. Wenn ich nach Hause komme und einen schrecklichen Tag hatte und meine Frau sehe und meine Frau hat auch einen schrecklichen Tag und eigentlich von ihr irgendwas erwarte, was sie mir dann nicht geben kann, dann soll ich mich freuen. Mhm. So, das kann jeder in seinen Kontext hineinpacken, wo er es möchte. So, da steht aber, freut euch alle Zeit. Und warum steht es da? Weil er von der Freude redet, die Freude am Herrn. Nicht die Freude, die wir haben und die uns diese Welt bringt oder der Zustand, in dem wir uns gerade befinden, die Situation, in der wir gerade sind, sondern es ist die Freude am Herrn. Und diese Freude, die ist immer da, die steht uns immer zur Verfügung. Egal wie es gerade ist. Das ist das, was gerade ist, das geht vorbei. Das, was bleibt, ist unser Herr. Und das, was bleibt, sind wir in ihm, nämlich die Sohnschaft, die wir empfangen haben und das Erbe, was wir in ihm haben. Nochmal, diese beiden Dinge, der Herr und wir in ihm, die überdauern. Die überdauern. Jede Situation und alles in unserem Leben. Und das trägt uns auch in die Ewigkeit. Und deswegen können wir uns freuen. Aber wenn wir genau hinschauen, dann ist es diese Freude, die wir haben, weil wir auf das schauen, worüber wir reden. Alles andere ist vergänglich. Ziemlich schnell. Und das stellen wir immer wieder fest. Und wenn wir es daran festmachen, wenn wir unsere Freude daran festmachen, dann ist ja die Freude vergänglich. Aber wenn wir, das kennt jeder, wir werden ja auch älter. Also außer die Damen hier, die anderen waren älter. Die Damen waren auch wirklich älter. Ja, das Lebenserwartungs, der Durchschnitt der Frauen liegt bei 84, und der Männer bei 79, da gibt es unterschiedliche Thesen dazu. Meine ist, dass die Männer sich aufschaffen für die Frauen, aber aber wir merken, dass die älter wir werden, der Körper sich meldet, oder? Signale aussendet, das ist einfach, ist so. Wir merken, dass die Seele rebelliert, und dann ist die Frage, auf was schaue ich? Ich sage nicht, dass wir die Augen zumachen sollen vor der Realität, das sage ich nicht, aber die Frage ist, worauf schaue ich, worauf richte ich meinen Fokus? Und wir können das. Wir haben den Heiligen Geist in uns, wir können durch den Heiligen Geist im Geist uns freuen, weil wir auf das sehen, was uns gegeben ist in Christus Jesus. Wir können ihm danken und wir können ihn loben für das herrliche Werk der Gnade, das er uns geschenkt hat. Und ich sage euch, wenn wir das anschauen, dann kommt unweigerlich Dankbarkeit, oder? Wenn wir da hineingehen und uns das anschauen, wenn wir ihn anschauen, wenn wir uns die Zeit nehmen, dann kommt unweigerlich Dankbarkeit. Und dann kehrt auch all das ein, was Dankbarkeit nämlich verheißt. Da kommen wir später dazu. Das ist eine automatische Folge. Aber mir geht es nur ums Anschauen. Der 2. Korinther beschreibt das. 2. Korinther 4. 2. Korinther 4, 16 bis 18. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unser Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Warum? Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Also es hängt ganz maßgeblich davon ab, was schaue ich an. Worauf richte ich meinen Fokus? Nicht übergeistig, bitte. Wenn ich Auto fahre, schaue ich auf die Straße. Klar, ich achte auf die Ampel. Ich achte optimalerweise auf die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die da sind und so weiter. Aber mein Fokus, mein innerer Fokus. Und was ist mir auch wichtig, heißt es unterm Strich dann. Also was schaue ich an mit meinem Herzen, aber auch mit meinen Sinnen. Nebenbei, was denkt ihr, wie viel der durchschnittliche Bundesbürger am Tag Fernsehen schaut? Durchschnitt. 2 Stunden. Also ist gar nicht, war alles relativ nah dran. 132 Minuten. 2 Stunden, 12 Minuten. Nur TV. Kein iPad. Egal ob Apple oder Samsung oder was auch immer. Auch nicht dabei. TV. Kein Internet. TV. Sind bei der durchschnittlichen Lebenserwartung im Jahr 8 Jahre. 8 Jahre schauen wir in die Scheibe rein. Und jetzt überlegen wir uns, wie viel von diesen 8 Jahren wir uns in der Scheibe irgendwas anschauen, wo wir hinterher dann wirklich das Gefühl hatten, boah, das war gut. Wie viel ist davon übrig? Und dann addieren wir das iPad dazu. Und die Rede ist nicht von den geschäftlichen Dingen oder den organisatorischen Dingen, wo diese Medien ja mittlerweile die ganze Normalität haben und die auch unser Leben integriert hat. Ist alles okay. Was wäre, wenn wir nur einen Teil davon, von mir aus auch nur den geringeren Teil, es ist nicht biblisch, weil biblisch wäre was ganz anderes, der Hans Wander weiß das, aber wenn wir einen geringen Teil von dieser Zeit nehmen würden, uns auskaufen würden, so wie es die Bibel beschreibt und sagen, hey, ich schaue dich an. Thema heute ist immer noch, dass wir, also die Freude am Herrn, das, was da der Philippa sagt, freut euch, alle Zeit. Dabei waren wir doch, oder? Wir wollten uns freuen, alle Zeit, richtig? So, warum können wir das? Steht im Kolosser unter anderem, weil wir in Christus gestorben sind und unser Leben in ihm verborgen ist. Mir gefällt die Übersetzung geborgen noch besser. Aber wir sind mit ihm gestorben, sind in seiner Auferstehung lebend und sind in ihm geborgen. Und das Schöne ist, es bleibt so. Wir fallen dann immer raus. Es hängt nicht von unserer Performance ab, die wir da täglich erbringen, sondern das bleibt so, das beschreibt der Römer. Die Liebe Gottes, die uns in Christus Jesus verbirgt ist, die ist eine ewige, davon trennt uns keine Macht dieser Welt noch sonstig, noch Höhe, noch Tiefe, noch Engel, noch Gewalt, noch irgendein Geschöpf. Das ist was, was bleibt. Das, was überdauert. Er hat für uns überwunden, auf dass wir Überwinder sein können. Auf dass wir überwinden können. In ihm haben wir eine bleibende Herrschaft erlangt, Leute. Noch mehr, wir sind nicht nur eine Herrschaft, sondern wir sind auch dazu berufen, diese Herrschaft auszuüben. Im Leben zu herrschen durch den einen. Wir sind Tempel desjenigen, der höchsten Majestät dieser Schöpfung. Wir tragen diese Präsenz täglich dorthin, wohin wir gehen. Das ist das, was uns gegeben ist. Und wenn wir vorher gehört haben, dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzt und sich dort für uns verwendet, dann sitzen wir in Christus Jesus zur Rechten des Vaters. In Christus Jesus sitzen wir zur Rechten unseres himmlischen Vaters. Und sind dazu berufen, nochmal das zu tun, was er bereitet hat. Steht im Epheser. Epheser 2. Epheser 2, 4, fortfolgende. Ich lese es euch vor. Gott, aber der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und jetzt kommt's. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Damit in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Das ist der Plan des Vaters. Und das ist kein vager Plan, so wie wir ihn manchmal machen, ohne dass wir wissen, was danach so kommt, sondern das kommt die Begründung und das Detail. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, nicht aus uns, damit niemand sich rühme, sondern aus ihm. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, das Schöne ist, er hat uns nicht nur rausgezogen aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, sondern sein Plan ist auch noch, das offenbar zu machen. Ja, den kommenden Zeitalter und den überragenden Reichtum seiner Gnade offenbar zu machen. Und dafür hat er Werke bereitet. Dafür hat er den Weg gebahnt in Christus Jesus und hat Werke bereitet für uns. Das ist ein perfekter Plan, will ich nur damit sagen. Das ist nicht irgendwas, was im Nirvana endet, wo Ausgang ungewiss ist oder wo sich vielleicht anpassen muss an sich wechselnde Umstände, so wie das in unserer Welt täglich passiert. Sondern es ist ein Plan, auch wenn das unseren Verstand weit übersteigt, der vollkommen ist und vollkommen durchdacht und bis zum Ende geführt ist. Und alles, was da kommt, ist von Gott bereitet. Es ist an uns, dahin zu hören, okay. Uns damit eins zu machen, okay. Aber es ist da, es steht uns zur Verfügung. Und wir können das. Es ist schon herausfordernd, ne? Das klingt manchmal so. Also im Leben berufen, zu herrschen durch den einen in Christus Jesus. Und das klingt ja sogar für jemand, der da außenstehend ist, eher arrogant, oder? So, vor allem diese klerikaligen Begriffe, die da. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas dazu beitragen müssen. Das sagt diese Stelle im Epheser ganz genau. Da heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Sondern es geht darum, ich bin aus etwas Schlechtem in was Gutes hineinversetzt und habe unverdiente Gnade Gottes empfangen. Und für wen gilt das? Sehr gut, du bist die Einzige, es tut mir leid. Gut, immerhin zwei. Ja, genau, für jeden. All das, was wir jetzt gehört haben, gilt für jeden von uns, für jeden, der Jesus im Herzen trägt, gilt das. Ob er sich dessen mehr oder weniger bewusst ist, das ist was anderes, aber es gilt für jeden. Und das gibt, wann immer wir damit konfrontiert werden, wann immer wir das hören, das ist ein Grund zur Freude, oder? Und das ist ein Grund zur Freude, die über allem steht, was wir so im täglichen Leben erleben können. Wo es regelmäßig passiert, dass uns irgendjemand Mist ans Bein schippt. Das ist ein normaler Zustand. Wir sind nicht mehr von hier, Leute. Wir sind nicht mehr von hier. Und deswegen ist es normal, dass uns regelmäßig Mist ans Bein geschippt wird. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, das ist unser Zuhause und wir sind hier in der Fremdlingschaft. Aber wenn das so komisch klingt, das ist so. Das heißt, das ist normal, dass wir mit dem Mist dieser Welt konfrontiert werden. Vielleicht müssen wir uns auch damit zurechtfinden, dass es normal ist, dass wir konfrontiert werden. Die Frage ist, wie ist die Haltung dahinter? Ist die Freude größer, nämlich die Freude am Herrn und über das, was er für uns getan hat, was er uns gemacht hat und die Gewissheit seiner Verheißungen, dass die Verheißungen ein Ja und ein Amen in Christus Jesus haben, sprich, dass wir überdauern werden, dass wir überwinden werden, weil er für uns überwunden hat. Ich lese euch das vor. 1. Petrus. Das ist auch ein Grund zu danken. 1. Petrus steht, 1. Petrus 1, 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Mir ging es um dieses Erbteil, was beschrieben wird in 4. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Das, was aufbewahrt, was unveränderlich ist. Und wo ist es aufbewahrt? Bei der Sparkasse? Einlagensicherungsfonds 100.000 Euro? Wenn die Sparkasse kaputt ist, sind die Einlagen weg? Nein, es ist im Himmel aufbewahrt. Es ist da aufbewahrt, wo es absolut sicher ist. Es ist da aufbewahrt, wo unser Zuhause ist. Also, zurück zur Freude oder zum Gegenteil. Weil was verhindert denn Freude oft? Der Mist am Bein und die Gedanken dazu, oder? Und dann die Sorgen, oder? Und den Sorgen lassen wir freien Lauf und dann werden Ängste daraus. Und wenn wir den Ängsten freien Lauf lassen, dann kommt Furcht. Und wenn wir Furcht zulassen, lang genug, dann entsteht Unglaube. Und Unglaube beschreibt der Hebräer ganz gut. Und mit Unglaube passiert dann, dass wir einen Abfall vom lebendigen Gott haben. So beschreibt es Hebräer 3,12. Das ist nicht, dass wir aus der Gnade fallen, sondern wir haben Abfall von den Verheißungen Gottes. Wir entfernen uns von den Verheißungen Gottes durch Unglaube. Aber nochmal, da steht im 1. Petrus, steht in 1,3, dass wir durch Jesus nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Unsere Hoffnung ist lebendig. Ist lebendig. So, und jetzt gehen wir zurück zum Philipper. Philipper 4, immer noch. Und lesen weiter, die Verse nach 4,4. Ich lese 4,4 nochmal vor, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, daher ist nahe. Und dann heißt es, jetzt genau um das Thema Sorge. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Seid um nichts besorgt, sondern so wie ihr euch alle Zeit freuen sollt, genau das gleiche Thema, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der Friede, der durch Jesus Christus verheißen ist, unseren Friedefürst. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich meine, das Gebet kennen wir, oder? Und das Flehen kennen wir auch. Und manchmal ist es oft so, gefühlt so ein Monolog. Ja, da. den großen, weiten Kanal Gottes hinein und er schluckt alles, so wie das Meer seiner Gnade alle Schuld bedeckt, aber das ist oft so. Und dann kommt hinterher aber ein ganz entscheidendes Add-on. Da heißt es, in allem sollen durch Gebet und Flehen, mit was? Wenn ich mich über etwas freue, und wir haben gerade seit 15 Minuten reden wir über die Freude am Herrn und warum wir uns daran freuen können, was er getan hat. Was ist eine Folge davon? Dankbarkeit. Das ist die Haltung dahinter. Das ist nicht, ach, ich arme Wurst, ach, du großer Gott und überhaupt, und, sondern wir haben Zugang zum Thron der Gnade. Die offenen Arme des Vaters sind für uns weit geöffnet, zu jedem Zeitpunkt, in jeder Situation. Und das ist unsere Position. Und wir haben seinen Geist in uns wohnen. Das sind Töchter und Söhne Gottes. So, und ja, wir bringen die Anliegen vor Gott. Auflehentlich. Natürlich. Wir bestehen aus drei Dingen, oder? Wir haben einen Körper. Wir sind Geist, wir haben eine Seele und leben in einem Körper. Und die letzten zwei, Körper und Seele, sind einfach massiv tangiert von dieser Welt. Immer wieder. Wenn mir einer ins Auto fährt und mit den Arm brecht, dann kann ich nicht sagen, hab ich nicht. Ja, ist dann halt so. So, und dennoch ist der Schlüssel hinter all dem Dankbarkeit über das, was mein Herr für mich getan hat, tun und tun wird. Dank ist ein ganz entscheidendes Thema, was mir den Weg bahnt in meinem Leben. Dankbarkeit ist wie so ein Beschleuniger. Ich lese euch eine Bibelstelle aus dem Psalm vor, Psalm 50. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Und am Anfang habe ich, als ich diese Bibelstelle zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mich gewundert, Dank opfern, wieso muss ich Dank opfern? Das ist ja, ich bin doch im neuen Bund. Aber auch wir müssen manchmal Dank opfern. Wir sind erlöst, ja. Gott erwartet von uns keine verschiedenen Opfer mehr, Speiseopfer, Feueropfer und so weiter, sondern wir sind erlöst. Aber manchmal müssen wir uns entscheiden, Danke zu sagen. Oder? Dank ist eigentlich immer eine Entscheidung, wenn ich ganz ehrlich bin. Dank ist eine Entscheidung. Es ist nichts, was ich können muss. Dafür brauche ich keine Befähigung, außer sprechen zu können. Und die haben wir alle. Das heißt, Dank ist, und den kann ich opfern, das fällt mir leicht, wenn ich oben am Gipfelkreuz stehe. Die Sonne scheint und alles ist prima. Wenn ich aber unten im Tal des Todesschattens wandle und gerade wirklich der Mist an mein Bein geschippt wird, dann ist es eine Entscheidung, Dank zu opfern. Aber das Wort Gottes sagt uns, hey, tu das. Gebet, Flehen, mit Danksagung. Opfer Gott Dank. Und zwar auf das, was damit passiert ist, du verherrlichst mich damit, sagt Gott. Und du bahnst einen Weg. Und du wirst das Heil Gottes sehen. Also du bahnst nicht Gott einen Weg. Keine Sorge. Du bahnst in deinem Herzen einen Weg, um von Gott zu empfangen. Das wird da beschrieben. Du machst dich empfangsbereit für das, was Gott hat. Zurück zum Philipper. Philipper 4, immer noch fortfolgende. Freut euch im Herrn alle Zeit, wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und jetzt kommt was. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das heißt, was ist die Folge von Dank? Friede. Friede. Übernatürlicher Friede. Friede, der jeden Gedanken übersteigt und der unser Herz bewahrt. Also echte Wohlfühlsituation, Luxus. Das beschreibt genau meine Lieblingsbibelstelle, die ich glaube in jeder Predigt verwende. Das ist jetzt der passende Zeitpunkt. Paulus und Silas im Kerker, wild verprügelt, inmitten vom Matsch, im Block, eingesperrt, außenrum wahrscheinlich Ratten, Mäuse, was auch immer. Sicherlich nichts zu essen, sicherlich keine Toilette, kein Freigang, sondern inmitten von einer ganz beschissenen Situation. Was haben sie getan? Sie haben Gott gepriesen, sie haben ihn gelobt, sie haben ihn erhoben und sie haben ihm gedankt. Genau, sie haben ihm gedankt. Und was ist passiert? Genau, die Kerkertür hat sich geöffnet, der Kerkermeister hat sich bekehrt, es haben sich das Haus des Kerkermeisters bekehrt und wahrscheinlich ist noch viel mehr Gutes daraus entstanden. Und warum ist es entstanden? Aus Dank. Aus einer Dankbarkeit, aus dem Frieden, der da war. Ich erhebe Gott in der Situation, wo ich bin, lobe ihn dafür, erhebe ihn über die Situation, danke ihm für alles Gute, was er widerfahren hat lassen und widerfahren lassen wird und bekomme einen Frieden, der genau so ist, wie er da beschrieben wird, der allen Verstand übersteigt, unsere Gedanken, unser Herz bewahrt und der mich in der Situation stehen lässt und sie überdauern lässt. Das ist, was das Wort Gottes beschreibt. Er hat überwunden, auf das wir überwinden können. Also was kommt aus Dank? Aus Dank kommt Frieden. Und mit Friede ist Freude verbunden. Automatisch wieder. Das ist wie so ein Kreislauf. Die beiden betreiben ein Wechselspiel. Friede, Freude, Eierkuchen, sagt man ja so, ne? Ja. Ja, aber das ist so. Das ist schon so. Frieden und Freuden wirken miteinander. Fängt an bei Dankbarkeit. Und da steckt noch viel mehr drin. Der Nehemia sagt uns das. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorlesen muss. Nehemia sagt 8, 10, Kapitel 8, Vers 10 heißt, die Freude am Herrn ist was? Meine Kraft, meine Burg, meine Feste, meine Stärke. Die Freude am Herrn ist was? Meine Stärke. Das heißt, da steckt genau das drin, was wir brauchen in solchen Situationen. Da steckt Kraft drin, da steckt Stärke drin. Und das kennen wir auch, oder? Wenn ich Freude in mir habe, wenn ich freudig bin, dann habe ich Elan und habe Power. Was ist, wenn ich traurig bin? Ja. So, also ist eine klare Sache, was es zu tun gilt. Ist eine klare Sache, was es zu tun gilt. Ich glaube, und wir müssen da gar nicht übergeistlich sein. Wir können zum einen genau das tun, was da steht. Wir können die Anliegen vor Gott bringen, mit Gebet und Flehen, in Gebet und Flehen, mit Danksagung. Wissentlich, dass er es getan hat, dass er es tut und dass er es tun wird. Und wir können in der Situation, das sollten wir auch tun, deswegen lesen wir Nehemia doch. Ich hoffe, ich finde es. Blätter ist nicht allzu lang, ich sag's euch. Das Wort Gottes ist verlesen worden und damals war es ja so, dass der Geist Gottes auf wenigen Menschen war. Könige, Priester und das Volk kam zu Königen, Priestern und Propheten, um zu hören. Und das Volk Gottes war traurig, weil sie gemerkt haben, es gibt ein gewisses Delta zwischen dem, was wir hören und zwischen dem, wo wir sind. Willkommen im Club. Die waren traurig. Und was hat der Nehemia dann ihnen gesagt? Hört auf, traurig zu sein. Geht nach Hause, esst fette Speise, trinkt süßes Getränk, esst fette Speise und feiert. Und dann kommt wieder. Und vielleicht ist das auch ein Thema, was wir berücksichtigen müssen, wenn es uns so geht, wie es uns geht, dass wir Sorgen haben, dass wir fürchten, dass irgendwas uns belastet, dann ist es genau richtig, das so zu machen, wie es der Philippa sagt. Aber dann ist es auch gut, mal einen Schritt zurückzugehen, mal eine gewisse Pause zu machen, Abstand davon zu gewinnen und seiner Seele etwas Gutes zu tun. Einfach, um aus dem Tunnel rauszukommen. Weil je enger die Spirale wird, desto enger ist es und desto enger ist der Blick und desto weniger haben wir nur einen Blick für das, was oben ist. Das ist das, wozu Nehemia das Volk Gottes angewiesen hat. Wenn wir dann weiterlesen, ist es so, dass ab Vers 13, also wir waren bei 18, ab 13 kommt, am zweiten Tag kamen sie zurück, um Einsicht aus dem Wort zu erlangen, dadurch, dass sie sich mit den Priestern haben das auslegen lassen. Also wir bleiben nicht dabei, dass wir Abstand nehmen, dass wir unserer Seele was Gutes tun und dann darin versuchen, irgendwie Erfüllung zu finden. Das wird nicht helfen. Aber wir sind trotzdem, wir haben vorher gehört, wir sind Geist, wir haben eine Seele und wir leben in einem Körper. Und wenn wir ein Problem haben, dann gehen wir her, tun das Ganze mit Gebet und Flehen, mit Danksagen verbinden. Es wird Friede einkehren, es wird sich Freude einstellen, wir werden gestärkt werden und dann tun wir unserer Seele auch noch was Gutes dazu vielleicht. Vielleicht machen wir mal einen Tag Pause, vielleicht treffen wir einen guten Freund, vielleicht essen wir und trinken was Gutes, was auch immer. Das kann jeder für sich ganz persönlich auslegen. Aber das wird genauso, das gehört genauso dazu. Versteht ihr, was ich meine? Oder? Gut. Wir dürfen nur nicht dabei bleiben, ich will mich wiederholen. Ne? Also das nur Freunde treffen, nur gut essen, nur gut trinken und nur Party machen, wird nicht helfen. Das wird ziemlich schnell abebben und dazu führen, dass es uns nichts bringt. Aber das in Kombination ist die richtige Kombination. Die kamen zurück am zweiten Tag in Nehemia und haben dann genau das getan. Das ist ein gutes Muster für uns. Wir müssen nicht irgendwohin zurückgehen zu irgendwelchen Priestern, die uns Einsicht aus dem Wort Gottes geben, sondern wir haben den Heiligen Geist in uns leben. Wir haben den in uns leben, der bei Gott ist, der uns gegeben ist, auf das er uns anleitet, uns berät, uns führt, dass er uns die Wahrheiten und Geheimnisse Gottes offenbart. Also wie viel einfacher und wie viel besser ist es. Und wir sind auch nie, da gibt es auch nie ein Delta. So wenig wie wir von der Liebe Gottes getrennt werden, die uns in Christus Jesus verbirgt ist, so wenig läuft der Heilige Geist vor uns weg. Oder ist mal nicht empfangsbereit. Das passiert nicht. Das ist nicht wie unser WLAN. Oder das Autofahren auf der A7. Mit dem verzweifelten Versuch durchgehend eine Funkverbindung zu haben am Telefon, am Mobiltelefon, das ist alles nicht der Fall. Das ist eine dauernde Verfügbarkeit. Er ist immer da. Immer. Er läuft nie weg. Ist nie sauer. Ist nie verstimmt. Oder gerade eben irgendwie verhindert, sondern ist immer da. Lebt in uns. Wann immer wir uns bereit machen, er ist bereit. Okay. Ich fasse kurz zusammen. Egal wo wir stehen, wir können Danke sagen. Wenn wir das Heil Gottes sehen wollen, sprich, ich rede nicht von Erlösung, sondern von den Verheißungen, die uns gegeben sind, erben wollen, dann sollten wir nicht danken, sondern müssen wir danken. Aus Dank entsteht der Friede, der alles Denken übersteigt und unser Herz bewahrt und unsere Gedanken bewahrt. Mit diesem Frieden ist Freude verbunden. Und aus dieser Freude erwächst uns Kraft und Stärke. Also was brauchen wir mehr? Nichts, gell? Wir haben alles. Wir haben alles empfangen. Und wir können wirklich in die Vollen greifen. Ich würde gerne am Ende nur eine Bibelstelle vorlesen. Steht im Epheser. Eins. Geht los bei, ja, wir fangen bei 15 an, so ein bisschen länger. Deshalb höre ich auch, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, sagt Paulus, betet er quasi für die Epheser, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, wahrscheinlich flehentlich, aber mit Danksagung, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und jede Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Paulus betet da für die Gemeinde in Ephesus, dass sie erleuchtete Augen des Herzens haben, damit sie die Hoffnung seiner Berufung, den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, in uns, und die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, erkennen, die wirksam ist nach der Macht seiner Stärke. Papa, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du ein wunderbarer Gott bist, aber auch ein liebender Vater. Dass bei dir alles ist und mehr. Mehr, wie wir erbitten und erdenken können. Dass du uns so sehr liebst, dass du alles gegeben hast, um mit uns zusammen zu sein. Uns an deiner Fülle Anteil zu geben. Um Gemeinschaft mit uns zu haben. Wir danken dir für freimütigen Zugang zu deinem Thron der Gnade. Wir danken dir für deine offenen Vaterarme, die stets willkommend, anerkennend und liebend sind. Wir danken dir für deinen Bund, der ewig ist, der uns in die Ewigkeit trägt, der uns dorthin führt, wo wir ewig mit dir beisammen sein werden. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen aufzeigst, dass du jeden antippst, da wo es Dinge gibt, die ihn abhalten, das zu empfangen, was bei dir ist, Papa. Die uns abhalten, dir einfach den Dank, das Lob und das Opfer zu geben, was dir gebührt. Die Ehre. Zeig uns das auf. Zeig uns das auf, Heiliger Geist. Und hilf uns, das anzunehmen und zu überwinden in der Kraft, die in uns lebt, um das zu empfangen, was du für uns hast. Amen.